Einen, den wir alle zusammen kennen und auch seine Geschichten kennen, aber was manchmal gut ist, wir tun uns wieder mal damit beschäftigen. Und zwar den Mose. Und wie wir vorhin schon gehört haben von Matthias, Restart. Neustart. Ja, braucht er das? Hat er das gebraucht? Wann hat er das gebraucht? Ja, das wollen wir heute Morgen miteinander anschauen. Der Mose hat ja einen fulminanten Start eigentlich gehabt, einen dramatischen Start in sein Leben, wenn wir das anschauen. Er wird in einem fremden Land geboren, als Hebräerkind in Ägypten, und dort hier herrscht ein furchtbarer Diktator, der einfach den Eindruck hatte, die Hebräer, die werden zu stark, und irgendwo eine Geburtenkontrolle sondergleichen eingeführt hat, alle männlichen Kinder sollen umgebracht werden, dass eben die Hebräer nicht immer grösser und stärker werden in Ägypten. Und auf jeden Fall, wir kennen die Geschichte, die Mutter von Mose, die hat natürlich gewusst um die Bedrohung und hat den Mose ausgesetzt in einem Körbchen im Nil oder am Nil und in so ein, eigentlich ins Schilf reingetan. Und ausgerechnet, oder, zufällig, Gottes Zufall, wird er dort hier gefunden von der Tochter vom Pharao. Sie nimmt ihn auf. Oh, merci vielmal. Super, merci. Und in Apostelgeschichte 7, in der Rede von Stephanus, er tut das aufgreifen, die Geschichte von Mose. Er erzählt die und zitiert letztendlich 2. Mose 10 bis, also 2. Mose 2, 10 bis 15. Und er erzählt dort hier, wo der Mose geboren wird, wie eben die Tochter vom Pharao ihn aufgenommen hat und als ihr eigener Sohn aufgezogen hat. Und nachher heisst es dort hier, Mose wurde in allen Wissenschaften der Ägypter gründlich ausgebildet und alles, was er sagte oder tat, brachte ihm hohes Ansehen. Als Mose 40 Jahre alt war, beschloss er, sich um seine Brüder, die Israeliten, zu kümmern. Eines Tages musste er mit ansehen, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Ohne zu zögern griff er ein und schlug den Ägypter tot. Mose meinte, seine Landsleute müssten das jetzt erkennen, dass Gott ihn zur Befreiung seines Volkes geschickt hatte. Doch sie erkannten es nicht. Am nächsten Tag sah Mose, wie sich 2 Israeliten stritten. Er versuchte, den Streit zu schlichten und sagte zu ihnen, ihr gehört doch zu ein und demselben Volk. Warum schlagt ihr euch? Aber der, mit dem der Streit angefangen hatte, stieß ihn zurück und schrie, wer hat dich eigentlich zu unserem Herrn und Richter gemacht? Willst du mich etwa auch umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht oder getötet hast? Mose erschrak über diese Worte. Er verließ Ägypten und floh nach Midian, wo er als Ausländer lebte. Dort bekam seine Frau 2 Söhne. 40 Jahre vergingen. Das ist Geschichte, der Hintergrund. Und wie gesagt, wenn wir jetzt so ein bisschen den Mose anschauen, er hat einen unglaublichen Traumstart gehabt. Also, zuerst natürlich nicht, oder? Ausgesetzt. Aber nachher schon, wo ihn die Tochter vom Pharao aufgenommen hat und er wird in allen Wissenschaften über, unterwiesen, so steht es. Man kann also eigentlich überschreiben, dass er vom totgeweihten Findelkind zum Pharaonenprinz wird. Wusch, oder? Der wird richtig hochgehoben, eigentlich in die höchste Etage von einer unglaublichen, dazumal so eine Weltmacht in Ägypten. Und er hat eine sagenhafte Vorzüge. Und Zukunftsperspektive sondergleichen. Der Josephus, ein Geschichtsschreiber, ein außerbiblischer Geschichtsschreiber, schreibt, dass eigentlich der damalige Pharao keine Nachkommen hatte. Das würde ja bedeuten, dass eigentlich der Mose hat können zum Nachfolger werden von dem Pharao. Also eigentlich eine unglaubliche Zukunftsperspektive, was sich dem Hebräerbub und jetzt schon junger Mann eigentlich auftut. Und er bekommt, ja, wir würden es heute sagen, die Top-Elite-Ausbildung, oder? Wo wirklich nur die Elite machen kann. eine Universität für die Elite. Da so steht es. Gründlich ausgebildet. Macht und Einfluss, den er hat. Das war die Hochkultur von der Menschheit in der damaligen Zeit. Und das heisst, in aller Weisheit, da können wir davon ausgehen, man weiss das, Kunst, Musik, Literatur, Architektur, Medizin und Mathematik, Astronomie und Philosophie, das war hochentwickelt und da ist er ausgebildet worden, hat also das eigentlich genossen, die Top-Ausbildung. Und dann heisst, er hat auch ist in Machtpositionen hineingekommen und hat Macht und Einfluss und Ansehen und Ehre gehabt, als Sohn von der Pharaonentochter. Und er hat auch Weisheit gehabt und hat höchst Ansehen gehabt im Land. Und damit natürlich logischerweise auch, das stelle ich mir so vor, wenn er aufsteht, bringen ihm die schon mal seine Pantoffel und wenn er heiß hat, dann kommen sie und die ihm zufächern und alles und das beste Essen, das ihm einfach, man kann sich das vorstellen, oder der hat einfach top, ist ihm einfach gegangen. Reichtum und Wohlstand. Und die Zukunft ist ihm zu Füßen gelegen in Ägypten. Und dann passiert etwas, was wir vorhin gelesen haben. Er muss eine schwierige Wahl treffen. In Hebräer 11 steht, weil Mose Gott vertraute. So wird es uns im Hebräerbrief zusammenfassend gesagt. Weigerte er sich, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk, mit seinem Volk, mit dem Volk Israel zu leiden, anstatt für kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden. Es war sicher, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die Verachtung, die einer für Christus auf sich nimmt, denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Das heisst, der Mose hat sich letztendlich müssen mit seiner Identität auseinandersetzen. Wer bin ich denn eigentlich? Und da kommt natürlich die Prägung von seiner Mutter. Wir gehen davon aus, dass er ungefähr 5 Jahre daheim bei seiner Mutter, bei der Jochebed, er ist schon einmal zurückgekommen, wir kennen die Geschichte, dort hier aufgezogen ist worden, also unter den Hebräern. Und dass die ihm gesagt hat, schau Mose, schau, du wirst in Ägypten dort hier ausgebildet werden. Du kommst ein Pharaonenhof. Aber eins sage ich dir, unser Gott ist der einzige Gott. Und es gibt nur einen einzigen Gott. Und sie hat ihn mit der Geschichte von ihrem Volk konfrontiert. Da bin ich überzeugt. Und sie hat ihm das aufs Herz gelegt, dem kleinen Bübli, ich kann es ja nicht anders sagen, hat nicht nur Muttermilch zu sich genommen, sondern hat die geistliche Milch zu sich genommen, dass er zu dem auserwählten Volk Gottes gehört. Und jetzt mit 40, so steht es, heisst es, er zog es vor. Der Begriff, der hier gebraucht wird, bedeutet er wählte. Er hat gewählt, er hat eine Wahl gehabt. Und die Wahl hat er gehabt. Er hat können sagen, okay, ich habe so viel Vorzüge in Ägypten. Also, das, darum habe ich das vorhin erwähnt. Das ist einfach unglaublich, was er in dem Machtzirkel, wo er drinnen gesehen ist, und der Wohlstand und der Reichtum und das Ansehen und die Ehre. Und er hat irgendwie gewusst, eigentlich bin ich ein Hebräer. Eigentlich gehöre ich zum Volk Israel. Die hier schuften und krampfen und unterdrückt werden und geschlagen werden und nichts überkommen dafür. Und er trifft eine Wahl. Er trifft eine Wahl. Ich möchte mich zu meinem Volk halten. So steht es im Hebräerbrief. Das heisst, er klärt mal seine Identität. Und er trifft eine Entscheidung. Und er übernimmt Verantwortung. Verantwortung für das, was er ist. Und zwar kostet ihn das alles. Wir haben immer wieder die Möglichkeit zu wählen und Verantwortungen zu übernehmen. Wir haben gewisse Umstände, die sie einfach geben, das ist mir schon klar. Aber wir haben im Alltag immer wieder Verantwortung. Welche Freunde wir wählen, für welchen Arbeitsplatz in einem gewissen Sinn, welchen Ehepartner wir wählen, welche Gemeinde das wir gehen, ob und wenn und in welcher Form wir in der Gemeinde mitschaffen, wo das wir vielleicht den Donnerstagabend verbringen. Wir haben immer die Wahl. Wir haben immer die Wahl. Und der Mose hat hier eine Wahl gehabt. Und er hat Verantwortung übernommen. Natürlich gibt es dann nachher immer noch die Sachen, wo dann vielleicht die Wahl, die wir zu treffen haben, vielleicht bestimmt wird, wo wir nachher vielleicht andere verantwortlich machen. Ja, wenn ich mehr Vorbilder hätte, wenn meine Eltern mir liebevoller und verständnisvoller erzogen hätten, dann wäre ich auch anders. Wenn ich einen besseren Start ins Leben gehabt hätte, dann würde es mir auch besser gehen. Dann würde ich vielleicht auch mehr und. Oder wir können nachher das anfangen, irgendwie die Verantwortung abschieben auf andere, auf Umstände. Und das ist tatsächlich so. Der Mose hat auch keinen Einfluss gehabt auf die Umstände, wo er drin geboren ist worden und wo er nachher gelandet ist. Auf das hat er keinen Einfluss gehabt. Es gibt auch in unserem Leben, gibt's nicht auf alles haben wir Einfluss. Aber nachher wie, dass wir auf die aktuellen Umstände reagieren und welche Verantwortungen wir übernehmen, das ist eigentlich hier ein Vorbild. Er übernimmt Eigenverantwortung und sagt sich, ja, ich glaube, dass ich ein Israelit bin. Und er setzt Prioritäten. Was ist mir wichtig? Besitz, Prestige, Wohlstand, Ansehen, all das. Und er sagt, nein, so lesen wir es hier. Nein, es gibt Wichtigeres. Ich setze andere Prioritäten. Vielleicht hat man ihm beigebracht, und das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen in dieser Ausbildung, schau, wie es diesen armen Israeliten geht. Und die behaupten immer noch, sie sind der einzige Gott. Und wie sie müssen schuften und wie sie unsere Diener sind. Und das ist ein armseliges Völkchen. Und er muss eine Wahl, eine Entscheidung treffen, wo setze ich meine Prioritäten. Und er trifft die Wahl. Und darum ist das, was jetzt folgt, nicht von ungefähr, dass wir sehen, wo der Mose also reif ist. Reif, und er sich das reiflich überlegt hat, ich will mit meinem eigentlichen Volk zählen, beschloss er, sich um seine Brüder, die Israeliten, zu kümmern. Das war eine Wahl. Das ist nicht zufälligerweise einfach irgendwie, ist er dann so mal auf dieser Baustelle, wo die Sklaven geschuftet haben, vorbeigegangen und hat das gesehen, sondern es ist eine Wahl, eine Entscheidung vorausgegangen. Ich will mich jetzt meinen Brüdern annehmen, meinem Volk annehmen. Und dann eines Tages, also das ist eine Entscheidung gewesen, eines Tages musste er mit ansehen, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Und dann packt er zu. Er packt er zu und wird von der Not und von den Emotionen bestimmt. Wisst ihr, was mir hier in diesem Text so speziell dürft, was heißt? Er schaute nach allen Seiten. Er schaut um. Zuerst schaut er um. Also er macht das bedacht, oder? Mit Absicht, das, was er jetzt macht. Er schaut zuerst um, nach allen Seiten. Ist da irgendjemand? Und dann schlägt er den Ägypter, der einer von seinen Landsleuten schlägt. Und ich gehe davon aus, das war auch eine grobe Szene gewesen. Aber er kommt so in Rage und bringt den um und verscharrt ihn. Irgendwo hat er eine hohe Dynamik gehabt. Er sieht Not. Und er sieht seine Möglichkeiten. Ich gehe davon aus, dass der Mose, das können wir davon ausgehen, dass der Mose auch Kampfausbildung hat im Kampf. Er hat gewusst, wie man jemanden umbringt. Aber eins fehlt ihm, die Antenne für Gott noch. Er hat keine Antenne für das, was Gott will. Er macht das, was er will. Er lässt sich von der Not bestimmen. Und das ist immer das Problem, auch bis heute, auch bei uns. Wenn Not das ist, was uns bestimmt in unserer Handlung, dann kann das unter Umständen sicher gut sein. Aber die Not, ich betone das immer wieder, auch gerade im geistlichen Leben, die Not selber ist nicht die Berufung, sondern das, was Gott möchte. Und da fragt er nicht danach. Er hat das richtige Motiv. Er will seinem Volk helfen. Das Motiv stimmt. Er hat sich entschieden für sein Volk. Aber er hat die falsche Methode. Wir können sagen, er hat die beste Ausbildung gehabt. Aber dann für das Timing von Gott hat ihm gefällt. Und der übereifrige Macher. Und schaut, ich weiss, was das bedeutet. Ich habe mich so oft mit dem Mose beschäftigt und selber da drinnen auch schon gestolpert. Ich bin auch eher der Macher. Und immer wieder. Und immer wieder. Übrigens, wir werden, wenn wir den Mose werden anschauen, das war immer wieder etwa sein Problem gewesen. Bis her auch zur Tatsache, warum hat er nicht ins verheißene Land mit seinem Volk hinziehen können. Weil er wollte machen. Er war einfach ein Macher. Und er stolpert über seine eigenen Fähigkeiten. Er handelt, ohne dass er legitimiert ist. Und darum wird er gefragt, das ist ja eine Frage, die er gesessen hat, die ihm nachher einer von seinen Landsleuten stellt. Wo er sieht, also ein Hebräer der Anger ausschlagen, dass die hier im Streit sind. Und er will hier schlichten und tut hier zurechtweisen. Und dann kommt eigentlich die entscheidende Frage. Wer hat dich gesetzt? Wer hat dir legitimiert dazu? Und der Mose hat keine Antwort darauf. Es gibt keine Antwort, weil er kann nicht sagen, Gott hat mich legitimiert. Das war eine impulsive Reaktion und er schlägt kräftig darauf los. Aus einem eigenen Impuls. Und das müssen wir uns immer wieder fragen, auch als Gemeinde oder im Missionswerk. Oder einfach, ist das der Impuls von Gott oder ist es mein eigener Impuls? Und das müssen wir uns auch in unserem persönlichen Leben fragen. Und das ist wichtig, wenn wir unterwegs sind mit Gott. Was will Gott von mir? Dass wir mit Gott unterwegs sind im Gebet. Dass er uns die Weisheit gibt. Dass er die Legitimation für das, was wir machen, dass das von ihm kommt. Und letztendlich ist das, was rauskommt, wenn wir nicht legitimiert von Gott handeln, kommt raus. Sie verstanden es nicht. Das ist das Fazit. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben nicht, weil es einfach, er hat es aus eigenem Impuls gemacht. Und das ist immer so, wenn wir es aus uns raus, das kann hergehen bis auch ins Evangelisieren. Das kann ein super Motiv sein und wir sollen das Evangelium weitergeben. Aber es kann unter Umständen im falschen Moment, im falschen Zeitpunkt, aus eigenem Ding, Gutdünken raus, kann es gerade das Gegenteil bewirken. Und sie verstanden es nicht. Ich habe es kürzlich schon gesagt, was um das Thema Zeit gegangen ist, wo der Paulus sagt, wir sollen beten um Gelegenheiten und dann die Gelegenheiten nutzen, wenn er sie uns gibt. Aber dann sollen wir bereit sein. Das ist der Kairos Gottes. Und der Kairos Gottes ist hier nicht gesehen. Auch wenn er noch so mächtig war, ist der Mose. Und er ist mächtig gewesen. Und er ist stark gewesen. Und er ist ausgebildet gewesen. Und er hat so viel Wissen gehabt. Und so viel Einfluss. Aber es ist nicht dran gewesen. Und sie verstanden es nicht. Und dann kommt die harte Bruchlandung. wo ihn sein eigener Landsmann zurückstellt und zurückstößt und sagt, hey, wer hat dich gesetzt? Wer hat dich gesetzt? Hey, als Richter, willst du uns jetzt sagen, was wir zu tun haben? Willst du mich, und jetzt kommt die Aussage, willst du mich auch umbringen, wie gestern der Ägypter? Und in dem Moment hat der Mose gewusst, wow, das ist rausgekommen. Das ist rausgekommen. Mose erschrak über diese Worte. Und er verließ Ägypten und floh nach Midian. Wir können sagen, Akt Operation Wüstensturm. He? Raus in die Wüste. Und jetzt müssen wir sehen, von hier an 40 Jahre Wüste. Von hier an 40 Jahre Wüste. Das ist das Fazit von dem, was er hier gemacht hat. 40 Jahre Wüste. Einer, der so abgesichert war, materiell, gesellschaftlich, alles auf Top-Niveau war, und macht so einen rasanten Absturz. Von einem Moment nach Midian. Wo ist denn das Midian? 26. Breitengrad. Und zwischen dem 26. Breitengrad und dem Golf von Aqaba im heutigen Gebiet von Saudi-Arabien. Midian, die Midianiter, das waren Verwandte von den Israeliten. Der Midian war ja der vierte Sohn von Abraham, von seiner zweiten Frau Ketura. Also, dass wir das wissen, die waren verwandt. Und dorthin flieht er jetzt. Und dann, jetzt lasse ich ihn hier raus. Wir schauen nicht alles immer an. Es mag sein, dass ich das vielleicht mal mit einem Senior oder einem 60-plus durchnehme. Heißt da hier, Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Wir wissen aus der Geschichte, der Mose hat dort hier in der Wüste, in diesen 40 Jahren, hat er seine Frau gefunden, von dem Priester Jitro, Tochter, und nachher ist er einfach dort hier beschäftigt gewesen, nicht mehr im Generalstab, nein, mit einem Hirtenstab. Jeden Tag geht er raus, wieder neu in die Wüste mit seinen Schafen, schaut, was irgendwo zu fressen gibt. Also, sie haben nicht einmal seine Schafe gesehen. Und man könnte jetzt sagen, jetzt der Absturz, den würde ich so sehen, vom Prinz zum Flüchtling. Er wird zum Flüchtling, er muss fliehen. Er weiß, wenn er in Ägypten bleibt, das wird der Pharao ganz sicher nicht dulden, dass hier einer in seinem Stab inne ist, der sogar noch als eigentlich Tochter von seiner, als Sohn von seiner Tochter geht. Der muss aus, also der muss weg, der muss dort sein. Und er wird vom Minister zum Stallmeister. Das ist letztendlich, das passiert hier. Und 40 Jahre verbringt er jetzt irgendwo gefühlt, zum Minimum, auf dem Abstellgleis. Und er wird ausbrennt. Ich kann mir vorstellen, er ist total ausbrennt. Rückzug ins Privatleben, ob es so grausam ist, weiß ich nicht. Verlust von der ursprünglichen Perspektiven und Erwartungen. Nach 40 Jahren sind null Erwartungen noch dafür. Sein eigentlicher Auftrag, den er gemeint hat, er hat es gemeint, dass Gott ihn beauftragt hat, das feine Volk aus dieser Sklaverei zu befreien, aus dieser furchtbaren Unterdrückung in Ägypten, hat er gemeint. Und wir müssen sagen, hey, ganz ehrlich, menschlich gesehen, würde ich sagen, das ist ja die Top-Möglichkeit gewesen, wenn Gott ihn hätte können brauchen, dann in dieser Position. Und jetzt kommt der Restart. Jetzt kommt der Restart. Nach 40 Jahren. Hey. Wir haben heute Morgen nicht so lange gehabt, bis der Restart funktioniert hat mit der Technik. Und Gott holt den Mose aus der Versenkung raus. Und er hütet gerade wieder mal die Herde von seinem Schwiegervater. Wie gesagt, es heisst hier die Herde seines Schwiegervaters, nicht seine gesehen. Er hat einfach einen Job gemacht. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Das ist ganz ein entscheidender Hinweis zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist seltsam, sagte er zu sich. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren. Von dem Vorfahren Ägyptens? Wenn sich der Mose für Ägypten entschieden hat, hätte er vielleicht auch ein bisschen für bessere Umstände schauen für sein Volk. Vielleicht, möglich. Aber ganz ehrlich, da wäre irgendwo eine Mumie, irgendwo in Kairo, vielleicht der beste Faust finden, eine verstaubte Mumie, Mose, kennen würde ihn richtig kennen. Aber jetzt wird er gerufen. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, vom Volk Israel, vom auserwählten Volk. Und die Weichen werden in diesem Moment neu gestellt, weg vom Abstellgleis. Jetzt holt Gott ihn, scheinbar, von dem Abstellgleis weg. Holt ihn zurück, stellt die Weichen neu für Mose. Wir können sagen, er war 40 Jahre kalt gestellt gewesen, aber jetzt kommt Gottes Feuer und bringt das Eis zum Schmelzen. So schaue ich das an. Und das ist eine Gottesbegegnung, wie ich sie mir für uns auch wünsche. Eine Gottesbegegnung in der Wüste. Und eigentlich ist das, was wir vor etwa 2 Jahren, ist die Jahreslosung gewesen, ein Gott, der mich sieht. Und das möchte ich euch Mut machen. Vielleicht kommst du dir total auf dem Abstellgleis vor. Total. Zur Seite gestellt. Du hast deine Hoffnungen und deine, was du alles gedacht hast, was müsste die Wert aus deinem Leben und aus dem Glaubensleben, hast du längst irgendwo auf die Seite gestellt. Da ist ein Gott, der dich sieht und der dich mit Namen kennt. Mose, Mose. Er kennt dich mit Namen. Er kennt dich nicht nur mit Namen. Er weiss deine Adresse, er weiss deinen Job, er weiss, wie es dir geht. So steht es. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, der hier Mose begegnet. Und einer, der dich nie, ganz sicher, nie wird vergessen. Vielleicht vergessen die Menschen oder du fühlst dich vergessen von Menschen. Aber der Gott, der vergisst dich nie. Und auch wenn du 40 Jahre in der Wüste, und ich kann mir einfach vorstellen, wie es dem Mose gegangen ist, 40 Jahre, im Alltagstrott. Und einer, der dich neu rufen will. Und jetzt ist der Dornstrauch, das ist etwas, ist ganz beachtenswert. Und das finde ich da ganz wichtig, dass wir das zum Schluss einfach noch anschauen. Da ist ein Dornstrauch, der brennt. Das wäre auch nicht einmal so gravierend komische, dass in der Wüste ein Dornstrauch mal brennt. Aber seien wir ehrlich, wenn ein Strauch in der Wüste brennt, dann macht er wusch und dann ist er verbrannt. Aber was hier steht, ist, dass der Busch in Flammen steht, aber nicht verbrennt. Das ist ja seltsam. Das ist ja seltsam, dass der Busch nicht verbrennt. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich glaube, dass das mehr als einfach, dass wir jetzt allegorisch müssen werden, sondern ich glaube, dass das einen tieferen Hintergrund hat, wenn der Mose das so fragt. Und für mich ist die Geschichte zum Minimum zu dem Wort in meinem eigenen Leben. Ein Busch, ein dürrer Strauch in der Wüste, der brennt und brennt. Und der Mose muss das auf sich selber beziehen. Ich bin in voller Blüte gestanden mit 40. Ich war ausgebildet in aller Weisheit. Ich war im Generalstab. Und ich habe brennt für das Volk Israel. Ja, er hat brennt. Aber er ist verbrannt. 40 Jahre später ist er ein Häufchen Asche. Und er muss sich fragen, hier in diesem Moment, wieso ist das möglich, dass es so einen dürren Dornstrauch kann brennen und brennen und brennen und brennen und brennen und nicht verbrennen. Und genau das macht ihn neugierig. Und ich hoffe, wenn wir das jetzt auf uns beziehen, vielleicht ist unser Leben so, dass wir nur noch ein Häufchen Asche sind. Vielleicht wie der Mose dann siehst. Wir glauben nicht, dass es noch anders sein könnte. Ja, wir kennen das zur Genüge, dass die Bibel redet von unerschöpflichen Reichtümern, von anhaltender Freude, von überströmender Liebe, von Kraft und Sieg und von der Fülle vom Leben. Ja, das wissen wir in der Theorie schon. Aber wir haben eigentlich das nicht. Und dann schauen wir vielleicht auf irgendwelche, ja, vielleicht so ein bisschen die geistlichen Power-Typen. Und haben so den Eindruck, ja, da gibt es noch ein paar, die können noch so glauben. Aber bei mir ist das nicht mehr so. Nein, das ist nicht mehr möglich. Und jetzt ist der Mose an dieser Stelle, und sieht den dürren Dornstrauch, der brennt und brennt und brennt. Und dann muss er seine Ursache bei sich suchen, wieso bin ich eigentlich verbrannt. Und die Bibel nennt uns das, warum ist er verbrannt. Sie sagt uns, er hat zu viel Bildung gehabt, Ausbildung und Einbildung. Auf mich kommt sie jetzt an. Ich kann jetzt handeln. Ich kann es jetzt machen. Ich bin der Typ, der das hier im Griff hat. Und zu wenig Erkenntnis Gottes, haben wir angeschaut. Das Timing von Gott hat ihm gefällt. Und dann hat er eine wunderbare Erkenntnis. Ein dürrer Dornstrauch kann brennen und brennen und bleibt am Brennen. In der Wüste, Und tut nicht ausbrennen. Und das ist die Erkenntnis. Das ist die Erkenntnis auch für uns. Das Geheimnis vom anhaltenden Feuer ist nicht, was können wir machen. Was können wir machen? Auch in 2025, was können wir machen? Sondern das Geheimnis vom anhaltenden Feuer ist, Gott ist in diesem Dornstrauch. Gott redet aus dem Dornstrauch zum ausbrennenden Mose. Und vielleicht sind wir auch ausbrennt, vielleicht fühlen wir uns Haufen Asche. Vielleicht haben wir uns auch mal auf unsere Kräfte und auf unsere Ausbildung und auf unsere Stellung und vielleicht unser Intelligenzlevel verloren. Und was alles, unsere Möglichkeiten. Und ich möchte das immer wieder neu lernen. Und ich muss es tatsächlich immer wieder neu lernen. Und wisst ihr was? Gott führt uns manchmal. Gott führt uns manchmal an die Punkte vom Zerbruch. Von, einfach von dieser Zeit, wo wir nicht auf der Hochschule sind, sondern in der Tiefschule Gottes. Der Mose ist 35 Jahre, wenn man das noch abzählt, die ersten 5 Jahre bei seiner Mutter, dann ist er 40 Jahre in der Hochschule Ägypten, auf einer Hochkultur gewesen. Und dann ist er 40 Jahre, ist er in die Tiefschule Gottes geführt worden. Ist ausbrennt, hat keine Erwartungen mehr. Und Gott sagt, schau, ich möchte neu starten. Ein Restart. Ich will die neuen Sünden, neuen Flammen. Aber du musst merken, es kommt nicht auf dich an. Du bist jetzt 80. Das werden wir dann nächstes Mal anschauen. Wie die Reaktion von Mose ist ja nicht, juhui, jetzt endlich hat Gott gesehen, wer ich bin. Das ist ganz etwas anderes. Aber das ist jetzt ein anderes Thema noch. Noch ist es ein anderes Thema. Aber Gott will ihm sagen, schau, Christus in dir, Christus in uns, das ist die Dynamik des Lebens, des geistlichen Lebens. Wir sind so zu machen mit unseren Strategien, mit unseren Vorstellungen, mit unseren Missionssachen, die wir machen. Die Voraussetzung ist, da fängt es an. Der Mose sagt, hier bin ich. Hier bin ich. Das ist einfach mal die Hingabe. Ob er nachher mit dem so begeistert ist, was Gott ihm sagt in dieser Hingabe, das ist noch ein anderes Thema. Aber wir können sagen, mit 80 Jahren zu neuen Ufern. Der Herr sagt nämlich mit ihm, ich bin mit dir. Jetzt wird mein Feuer durch diesen alten Dornstrauch durchbrennen. Und letztendlich ist doch das Fazit. Gott kann jeden, noch so verkrüppelt, alt, dürr, Dornstrauch in der Wüste innen zum Brennen bringen. Ist das nicht eine gute Botschaft? Ich wünsche uns allen, dass wir das wieder neu entdecken in dieser Botschaft hier. Der erste Botschaft. Darum Restart. Ausbrennt und neu entfacht. Amen.